Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. So, jetzt klappt auch das Mikrofon. Wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Mal ein bisschen noch die Kamera zur Seite tun. Es ist das 18. Türchen heute schon, aber wir haben ja ein paar ausgelassen. Sorry, ich war in Paris, konnte da leider nicht so schön streamen. Und deswegen holen wir das Tag für Tag noch ein bisschen nach. Das 14. Türchen zuerst. Und zwar ist es ein Text, ein berühmter Text, der. Tja, vielleicht einer der berühmtesten Romane oder Erzählungen von Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer. Und vorgeschlagen wurde der Text von Clara Gabriel, der Schriftstellerin. Vielen, vielen Dank dafür. Und gesponsert wurde der Tag großzügig von Sabine Balzer. Vielen Dank, Sabine, für deine Spende an die Valerian Literaturstiftung für Kinder und Jugendliche in Berlin. Wir freuen uns und dann geht es auch schon los. Ihr wisst, Ernest Hemingway, diese Erzählung ist nicht allzu lang. Es ist ein kleiner Roman, 100 Seiten. Der alte Mann und das Meer verfilmt mit Spencer Tracy. Und schon gehen wir auch ans Lesen. Er war ein alter Mann, der allein in einem kleinen Boot im Golfstrom fischte, und er war jetzt 84 Tage hintereinander hinausgefahren, ohne einen Fisch zu fangen. In den ersten 40 Tagen hatte er einen Jungen bei sich gehabt, aber nach 40 fischlosen Tagen hatten die Eltern des Jungen ihm gesagt, dass der alte Mann jetzt bestimmt für immer Salao sei, was die schlimmste Form von Pech haben ist. Und der Junge war auf ihr Geheiß in einem anderen Boot mitgefahren, das in der ersten Woche drei gute Fische gefangen hatte. Es machte den Jungen traurig, wenn er den alten Mann jeden Tag mit seinem leeren Boot zurückkommen sah, und er ging immer hinunter, um ihm entweder die aufgeschossenen Leinen oder den Fischhaken und die Harpune oder das Segel, das um den Mast geschlagen war, hinauftragen zu helfen. Das Segel war voll mit Mehlsäcken geflickt, und zusammengerollt sah es wie die Fahne der endgültigen Niederlage aus. Der alte Mann war dünn und hager mit tiefen Falten im Nacken. Auf den Backenknochen hatte er die braunen Flecken von harmlosem Hautkrebs, den die Sonne durch die Spiegelung auf tropischen Meeren verursacht. Die Flecken bedeckten einen Gutteil seines Gesichts und seine Hände zeigten die tief eingekerbten Spuren vom Handhaben schwerer Fische an den Leinen. Aber keine dieser Narben war frisch. Sie waren so alt wie Erosionen in einer fischlosen Wüste. Alles an ihm war alt, bis auf die Augen, und die hatten die gleiche Farbe wie das Meer und waren heiter und unbesiegt. Santiago, sagte der Junge zu ihm, als sie das Ufer emporklommen, von dem das kleine Boot heraufgezogen wurde, ich könnte wieder mit dir fahren. Wir haben groß verdient. Der alte Mann hatte dem Jungen das Fischen beigebracht und der Junge liebte ihn. Nein, sagte der alte Mann, du bist in einem Glücksboot, bleib bei denen. Aber erinnere dich doch, wie du 87 Tage lang keinen Fisch gefangen hast und dann haben wir 3 Wochen lang jeden Tag große gefangen. Ich erinnere mich, sagte der alte Mann, ich weiß, du hast mich nicht verlassen, weil du Zweifel gehabt hast. Papa wollte es durchaus, ich bin noch ein Junge und ich muss ihm gehorchen. Ich weiß, sagte der alte Mann. Das ist ganz natürlich. Er hat nicht viel Vertrauen. Nein, sagte der alte Mann. Aber wir haben es, nicht wahr? Ja, sagte der Junge. Darf ich dich in die Terrasse zu einem Glas Bier einladen und dann bringen wir das Zeug nach Hause? Warum nicht? Sagte der alte Mann. Unter Fischern? Sie saßen in der Terrasse und viele Fischer hänselten den alten Mann, aber er wurde nicht ärgerlich. Einige von den älteren Fischern blickten ihn an und waren traurig, aber sie zeigten es nicht und sie sprachen höflich über die Strömungen und die Tiefen, in denen sie ihre Leinen trieben ließen, und das stete gute Wetter und das, was sie gesehen hatten. Die Fischer, die an diesem Tag Erfolg gehabt hatten, waren schon zurück und hatten ihre Marlins ausgeschlachtet und trugen sie in voller Länge über 2 Planken gelegt, an deren Enden je 2 Männer unter der Last wankten, zur Fischhalle, wo sie auf dem Eiswagen warteten, der sie auf den Markt in Havanna bringen sollte. Alle, die Haie gefangen hatten, brachten sie in die Haifischfabrik auf der anderen Seite der Bucht, wo man sie mit einem Tafelblock hochzog, ihre Lebern entfernte, ihre Flossen abschnitt und sie enthäutete und ihr Fleisch zum Einsalzen in Streifen schnitt. Wenn der Wind von Osten stand, kam ein Gestank von der Haifischfabrik her über den Hafen, aber heute spürte man nur eine leise Andeutung von einem Geruch, weil der Wind nördlich gedreht und dann nachgelassen hatte und es war angenehm und sonnig in der Terrace. »Santiago«, sagte der Junge. »Ja«, sagte der alte Mann. Er hielt sein Glas in der Hand und dachte an lang vergangene Jahre. »Kann ich rausfahren, um dir Sardinen für morgen zu holen?« »Nein, geh und spiel Baseball. Ich kann doch noch rudern und Rogelio wird das Netz auswerfen.« »Ich möchte aber gern. Wenn ich nicht mit dir fischen kann, möchte ich dir gern auf irgendeine andere Art helfen.« »Du hast mir mein Bier bezahlt«, sagte der alte Mann. »Du bist bereits ein Mann.« »Wie alt war ich, als du mich zum ersten Mal im Boot mitgenommen hast?« 5. Du bist beinahe ums Leben gekommen, als ich den Fisch zu früh reinholte und er fast das Boot in Stücke fetzte. Kannst du dich daran erinnern?«
»Ich kann mich erinnern, wie der Schwanz hin und her schlug und knallte und die Ducht zerbrach und an das Geräusch von den Keulenschlägen. Ich kann mich erinnern, wie du mich in die Vorplicht warfst, wo die nassen, aufgeschossenen Leinen lagen und an das Gefühl, wie das ganze Boot bebte und das Geräusch, als du mit der Keule auf ihn losschlugst, wie um einen Baum zu fällen und an den süßlichen Blutgeruch überall an mir.«
»Kannst du dich daran wirklich erinnern oder habe ich es dir mal erzählt?«
»Ich erinnere mich an alles, seit wir zum ersten Mal zusammen rausgefahren sind.«
Der alte Mann sah ihn mit seinen sonnenverbrannten, vertrauenden, liebevollen Augen an. »Wenn du mein Sohn wärst, würde ich's riskieren und dich mitnehmen«, sagte er. »Aber du bist der Sohn deines Vaters und deiner Mutter und du bist in einem Glücksboot.«
»Darf ich die Sardinen fangen gehen? Ich weiß auch, wo ich 4 Köder bekommen kann.«
»Ich habe meinen von heute übrig. Ich habe ihn eingesalzen in die Kiste getan.«
»Lass mich 4 Fische besorgen.«
»Einen«, sagte der alte Mann. Er hatte seine Hoffnung und seine Zuversicht niemals verloren, aber jetzt belebten sie sich, wie wenn der Wind aufkam.
»2«, sagte der Junge.
»2«, stimmte der alte Mann zu. »Du hast sie doch nicht gestohlen.«
»Würde ich tun«, sagte der Junge, »aber diese habe ich gekauft.«
»Danke«, sagte der alte Mann. Er war zu einfältig, um sich zu fragen, wann er diesen Zustand der Demut erlangt hatte. Aber er wusste, er hatte ihn erlangt, und er wusste, es war nicht entehrend, und er brachte nicht den Verlust echten Stolzes mit sich.
»Morgen wird ein guter Tag sein, bei dieser Strömung«, sagte er. »Wo fährst du hin?«, fragte der Junge.
»Weit hinaus, um reinzukommen, wenn der Wind dreht. Ich will, ehe es hell wird, draußen sein.«
»Ich werde sehen, dass ich ihn dazu kriege, dass er weit draußen fischt«, sagte der Junge. »Dann können wir dir, wenn du was wirklich Großes anhakst, zu Hilfe kommen.«
»Er fischt nicht gern so weit draußen.«
»Nein«, sagte der Junge, »aber ich werde etwas sehen, was er nicht sehen kann, sowas wie einen fressenden Vogel, und ihn dazu kriegen, dass er rausfährt, hinter den Goldmakrelen her.«
»Sind seine Augen so schlecht?«
»Er ist beinahe blind.«
»Es ist merkwürdig«, sagte der alte Mann, »wo er nie auf Schildkrötenjagd gemacht hat. Das ruiniert die Augen.«
»Aber du bist doch jahrelang vor der Moskitoküste auf Schildkrötenfang gegangen, und deine Augen sind gut.«
»Ich bin ein merkwürdiger alter Mann.«
»Aber bist du jetzt für einen wirklich großen Fisch stark genug?«
»Ich glaube ja, und es gibt viele Kniffe.«
»Lass uns das Zeug nach Hause bringen«, sagte der Junge, »damit ich den Kescher holen kann, um die Sardinen zu fangen.«
Sie hoben das Gerät aus dem Boot. Der alte Mann trug den Mast auf der Schulter und der Junge trug die hölzerne Kiste mit den aufgeschossenen, festgeflochtenen braunen Leinen, den Fischhaken und die Harpune mit dem Schaft. Die Kiste mit dem Köder stand im Heck des Bootes neben der Keule, die benutzt wurde, um die großen Fische, wenn man sie längsseits geholt hatte, zu bändigen. Niemand würde dem alten Mann etwas stehlen, aber es war besser, das Segel und die schweren Leinen mit nach Hause zu nehmen, weil der Tau ihnen schädlich war. Und obwohl er ganz sicher war, dass ihm kein Einheimischer etwas stehlen würde, fand der alte Mann, dass es eine unnötige Versuchung sei, einen Fischhaken und eine Harpune im Boot zu lassen. Sie gingen zusammen die Straße hinauf zu der Hütte des alten Mannes und gingen durch die offene Tür hinein.
Der alte Mann lehnte den Mast mit dem zusammengewickelten Segel gegen die Wand, und der Junge stellte die Kiste und das übrige Gerät daneben. Der Mast war beinahe so lang wie das einzige Zimmer der Hütte. Die Hütte war aus den zähen Knospenscheiden der königlichen Palme, die Guano genannt wird, gemacht, und in ihr war ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl und eine Stelle auf dem erdenen Fußboden, wo man mit Holzkohle kochen konnte. An den braunen Wänden der hartfaserigen Guano hing ein farbiges Bild des heiligen Herzens Jesu und ein anderes von der Jungfrau von Cobre. Diese Reliquien hatten seiner Frau gehört. Früher hing auch eine kolorierte Fotografie seiner Frau an der Wand, aber er hatte sie abgenommen, weil er sich bei ihrem Anblick zu verlassen fühlte, und sie lag auf dem Bord in der Ecke unter seinem sauberen Hemd. »Was hast du zu essen?« fragte der Junge. »Einen Topf mit gelbem Reis und Fisch. Möchtest du etwas?« »Nein, ich esse zu Hause. Soll ich dir Feuer anmachen?«
»Nein, ich mache es später. Oder vielleicht esse ich den Reis kalt.«
»Darf ich den Kescher nehmen?«
»Natürlich.« Es war kein Kescher da, und der Junge erinnerte sich daran, wie sie ihn verkauft hatten, aber sie führten diese Komödie jeden Tag durch. Es gab keinen Topf mit gelbem Reis und Fisch, und der Junge wusste auch dies.
85?
Nein, 85 ist eine Glückszahl, sagte der alte Mann. Wie würde dir das wohl gefallen, wenn ich einen reinbrächte, der sich ausgenommen auf über 1000 Pfund stellt?
Ich nehme jetzt den Kescher und gehe Sardinen fangen. Willst du in der Tür in der Sonne sitzen?
Ja, ich habe die Zeitung von gestern und werde die Baseball-Nachrichten lesen.
Der Junge wusste nicht, ob die gestrige Zeitung auch eine Erfindung war, aber der alte Mann holte sie unter seinem Bett hervor.
Pedrico hat sie mir in der Bodega gegeben, erklärte er.
Ich komme zurück, sobald ich die Sardinen habe. Ich werde deine und meine zusammen aufs Eis legen und wir könnten sie morgen früh teilen. Wenn ich wieder da bin, kannst du mir vom Baseball erzählen.
Die Yankees können nicht verlieren.
Aber ich habe vor den Indians von Cleveland Angst.
Hab du nur Vertrauen zu den Yankees, mein Junge. Denk an den großen DiMaggio.
Ich habe vor beiden, den Tigers aus Detroit und den Indians aus Cleveland, Angst.
Pass auf, sonst kriegst du es auch noch mit der Angst vor den Reds aus Cincinnati und den White Sox aus Chicago.
Studier du's und erzähl mir, wenn ich zurück bin.
Glaubst du, wir sollten ein Los mit einer 85 für die letzte Ziehung kaufen? Morgen ist der 85. Tag.
Das können wir tun, sagte der Junge. Aber was meinst du zu 87, von wegen deinem großen Rekord?
Das kann nicht zweimal passieren. Glaubst du, dass du eines mit der 85 kriegen kannst?
Ich kann eines bestellen.
Eines. Das macht 2,5 Dollar. Von wem können wir uns das borgen?
Das ist einfach. 2,5 Dollar kann ich mir immer borgen.
Ich glaube, das kann ich vielleicht auch. Aber ich will mir lieber nichts borgen. Erst borgt man, dann bettelt man.
Halt dich warm, Alter, sagte der Junge. Vergiss nicht, wir sind im September.
Das ist der Monat, in dem die großen Fische kommen, sagte der alte Mann. Im Mai kann jeder fischen.
Ich gehe jetzt Sardinen fangen, sagte der Junge.
Das war meine Lesung vom Anfang von Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer, die berühmte Erzählung. Und da wir heute auch schon ein bisschen was nachholen müssen, gibt es noch eine kleine Lesung. Ich gucke mal ganz kurz auf den Chat. Hallo, ja, schön, dass ihr da seid. Roman ist da, Astrid, Deutscher Freigeist, Hubert, Jeff, Kostja, Sabine, sehr schön, dass ihr da seid. Und jetzt gibt es schon den zweiten Überraschungstext, vorgeschlagen von David Eisermann. Vielen Dank, lieber David. Und gesponsert von Vanessa Le Marier. Vielen Dank, liebe Vanessa, für deine großzügige Spende an die Valerian-Stiftung. Und der zweite Text ist, tja, einer der Gründungstexte der europäischen Literatur. Wahrscheinlich, ja, wirklich das älteste Epos der europäischen Literatur. Die Ilias von Homer. Und da lese ich euch, und das wird jetzt ein bisschen schwer, also seht es mir nach, wenn ich mich vielleicht ein bisschen verhasple, die Übersetzung von Johann Heinrich Voss vor, in Hexametern geschrieben. Kein leichtes Stück, aber natürlich darf in einem literarisch-philosophischen Adventskalender um die Weihnachtszeit auch eben einer dieser Gründungstexte der europäischen Literatur, der Weltliteratur überhaupt nicht fehlen. Und deswegen der erste Gesang: Die Pest im Lager und
Der Zorn des Achilleus.
Singe, Göttin, den Zorn des Peleaden Achilleus, der zum Verhängnis unendliche Leiden schuf den Achaiern und die Seelen so vieler gewaltiger Helden zum Hades sandte, aber sie selbst zum Raub den Hunden gewährte und den Vögeln zum Fraß. So wurde der Wille Kronions endlich erfüllt, nachdem sich einmal im Zwiste geschieden Atreus' Sohn, der Herrscher des Volks und der edle Achilleus. Wer von den Göttern reizte sie auf zu feindlichem Hader? Zeus und Letos Sohn. Denn dieser zürnte dem König, sandte verderbliche Seuche durchs Heer, und es sanken die Völker, weil der Atride den Priester des Gottes hatte beleidigt. Chryses, er war zu den schnellen Schiffen Achaias gekommen, freizukaufen die Tochter, und bot unendliche Buße, hielt in den Händen die Binde des treffenden Phoibos Apollon, oben am goldenen Stab und beschwor die da nahe alle, doch die Atriden zumeist, die beiden Lenker der Völker. Atreus Söhne und all ihr hell umschienten Achaier, euch verleihe die Macht der Unsterblichen auf dem Olympos, Priamos Stadt zu vernichten und wohl nach Hause zu kehren. Aber gebt die Tochter mir frei und nehmet Buße, heget Furcht vor dem Sohne des Zeus, dem Schützen Apollon. Alle stimmten ihm zu, die andern Achaier, und rieten, ehrend den Priester zu scheuen und die reiche Buße zu nehmen. Nur Agamemnon gefiel es nicht, dem Sohne des Atreus, sondern mit Schimpf entließ er den Alten und schmähte ihn drohend, »Dass ich nimmer, o Greis, bei den räumigen Schiffen dich treffe, weder jetzt verweilend noch wiederkehrend in Zukunft. Kaum sonst möchte dir helfen der Stab und die Binde des Gottes.« Jene löse ich dir nicht, und eher noch naht ihr das Alter, wann sie in unserem Haus in Argos fern von der Heimat mir als Weberin dient und meines Lagers Genossin. Gehe denn, reize mich nicht, auf dass du heil mir davonkommst. Also sprach er, der Greis erschrak und gehorchte der Rede. Schweigend ging er am Ufer des lauter brausenden Meeres, doch als er weiter entfernt nur wandelte, flehte der Alte eifrig zum Herrscher Apollon, dem Sohne der lockigen Leto, »Höre mich, Gott, du, der Chrysa mit silbernem Bogen umwandelst, samt der heiligen Killa und Tenedos mächtig beherrschest, Smintheus, habe ich dir je gekränzt den prangenden Tempel, oder hab ich dir je von erlesenen Farren und Ziegenfette Schenkel verbrannt? So gewähre mir dieses Verlangen. Räche mit deinem Geschoss meine Tränen an Danaos Söhnen.« Also rief er betend, ihn hörte Phoibos Apollon. Schnell von den Höhen des Olympos enteilte er, zürnenden Herzens, über der Schulter den Bogen und rings verschlossenen Köcher. Hell umklirrten die Pfeile den zürnenden Gotte die Schultern. Wie er selbst sich bewegte, der düsteren Nacht zu vergleichen, fern von den Schiffen setzt er sich nun und schnellte den Pfeil ab. Und ein schrecklicher Klang entscholl dem silbernen Bogen. Maultiere nur erlegt er zuerst und hurtige Hunde. Dann aber gegen sie selbst die bitteren Pfeile gerichtet, traf er, und rastlos brannten die toten Feuer in Menge. Schon 9 Tage durchflogen das Heer die Geschosse des Gottes, aber am 10. berief des Volkes Versammlung Achilleus. Also bewegte sein Herz die lilienarmigen Heere, denn sie litt um der Danaer Volk, die Sterbenden schauend, als sie nun sich versammelt in dicht geschlossenen Reihen, trat hervor und begann vor den Männern der schnelle Achilleus. »Atreus Sohn, nun denk ich, wir ziehen, geschlagen von Irrsal, wieder nach Hause zurück, wofern wir entrinnen dem Tode, weil ja der Krieg und die Seuche zugleich die Achaier bezwingen. Auf denn! Fragen wir einen der Opferer oder der Seher oder den Traumverkünder. Von Zeus auch kommen die Träume, der uns melde, warum sich also erzürnte Apollon. Ob versäumte Gelübde und Sühnenhekatomben ihn kränken? Wenn er vielleicht der Lämmer gedüft und erlesener Ziegen erst zum Opfer begehrt, bevor er uns hilft vom Verderben. Also sprach er und setzte sich. Unter den Männern erhob sich Kalchas, der Testoride, der weiseste Vogeldeuter. Der erkannte, was ist, was sein wird oder zuvor war.
der gen Ilion, auch der Danaer Schiffe geleitet, Kraft seiner Wahrsagerkunst, der Gabe Phoibos Apollonus. Apollons, dieser begann mit Bedacht und redete vor der Versammlung: O Achilleus, du heißt mich, du Zeugs gesegneter, deuten Phoibos Apollons Zorn des immer treffenden Herrschers. Wohl will ich Rede dir stehen, doch du vernimm es und schwöre, dass du gewiss willfährig mit Wort und Händen mir helfest. Denn ich fürchte zu kränken den Mann, der mächtigen Ansehens Argos Völker beherrscht und dem die Achaier gehorchen. Stärker ist ja der König, der zürnt dem geringeren Manne. Wenn er den bitteren Groll auch verbeißt am nämlichen Tage, heimlich trägt er ihn doch beständig im Busen verborgen, bis er ihn endlich gekühlt. Drum rede, wirst du mich schützen? Ihm erwiderte drauf und sprach der schnelle Achilleus: Sei getrost und erkläre den Götterwink, den du erfuhrest, denn bei Apollon, zu welchen du, Liebling des Zeus, mein Kalchas, betest, wann du die Winke der Götter den Danaen kündest, keiner, solang ich leb und das Licht auf Erden noch schaue, soll bei den räumigen Schiffen mit frevelnder Hand dich berühren. Unter den Danaen alle, und nenntest du selbst Agamemnon, der sich erhaben rühmt von vor allem Volk der Achaier. Drauf ermutigte sich und begann der Untadelige sehr: Nicht versäumte Gelübde und Opfer kränken, Apollon, sondern erzürnt um den Priester, den ihm Agamemnon entehrte, weil er die Tochter behielt und die reiche Buße verschmähte. Darum gab uns der Treffende Leiden und wird sie noch geben. Eher wird er uns nicht von der schweren Krankheit befreien, bis man dem liebenden Vater die freudig blickende Jungfrau hingibt, ohne Entgelt, und mit heiliger Sühnhekatombe heimgen Chrysa geleitet. So könnten wir Gnade gewinnen. Also sprach er und setzte sich. Unter den Männern erhob sich Atreus Sohn, der Held und Völkerfürst Agamemnon, trauernd. Es schwoll sein Herz, umdunkelt von heftigem Grimme, und wie loderndes Feuer erglänzten die zornigen Augen. Gegen Kalchas zuerst mit drohendem Blicke begann er: Unglückseher! Du hast mir noch nie zur Freude gesprochen. Immerfort nur lockte dich dein Herz, das Böse zu künden. Gutes hast du noch nimmer gesprochen oder vollendet. Jetzt auch meldest du hier und weissagst von den Achaiern. Darum habe dem Volke der Treffende Leiden bereitet, weil ich für Chryses Tochter die köstliche Gabe der Buße anzunehmen verwarf. Und freilich, lieber behielt ich mir zu Hause das Kind, denn höher als Klytämnestra, meiner Jugend Vermählte, selbst schätze ich sie. Weder geringer ist sie an Wuchs und Gestalt, noch an Geist und künstlichen Werken. Dennoch geb ich sie willig zurück, erscheint es euch besser. Lieber will ich die Rettung des Volkes als sein Verderben. Aber schafft mir zugleich ein Geschenk, auf das ich allein nicht ohne Geschenk sei unter dem Volk. Nie wäre das schicklich. Seht ihr doch alle, mir geht die Ehrengabe verloren. Ihm erwiderte drauf der edle, schnelle Achilleus: Ruhmvoller Atreus Sohn, in Habgier unübertroffen, wie wohl sollten ein Ehrengeschenk die Achaier dir geben? Nirgend wissen wir, wo von reichen gemeinsamen Schätzen, sondern so viel wir aus Städten erbeuteten, kam zur Verteilung, und nicht ziemt es den Völkern, das Einzelne wieder zu sammeln. Gib sie denn frei zur Ehre des Gottes. Wir Achaier geloben, dreifach und vierfach sie dir zu ersetzen, wenn Zeus uns begnadet, Troja, die festgemauerte Stadt, von der Erde zu tilgen. Ihm entgegnete drauf der gewaltige Fürst Agamemnon: Hege nicht Trug, wie tapfer du seist, gottgleicher Achilleus. Nimmer wirst du mit List mich bestricken oder bereden. Wie? Du verlangst ein Ehrengeschenk, indessen ich selber sitze, des meinen beraubt und gebietest mir, frei sie zu geben? Wohl, wenn ein Ehrengeschenk die hochgesinnten Achaier meinem Willen erlesen zum angemessenen Ersatze. Aber geben sie nichts, dann gehe ich selber und hol es. Deines alsdann oder Ajas Geschenk oder das des Odysseus hol ich hinweg. Der wird wohl zürnen, welchem ich nahe. Aber ein anderes Mal lasst uns darüber beraten. Auf nun! Zieht ein schwärzliches Schiff in die heiligen Fluten und bemannt es genügend mit Ruderern. Aber die Ladung sei die Sühnhekatombe und Chryses rosige Tochter führet hinein. Und Gebieter des Schiffs sei der Könige einer. Ajos oder Idomeneus oder der edle Odysseus. Oder Pelide, du selbst, du Schrecklichster unter den Männern, dass du Treffenden uns durch heilige Opfer besänftigst. Und so geht es dann weiter mit der Ilias von Homer.
Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zum 15. und 19. Türe gleichzeitig, Türchen gleichzeitig bei Kaiser TV. Macht's gut.
It's lost all its love for wisdom and poetry. Where the magic of words and the power of thinking has been forgotten. Where the masses are distracted by shallow entertainment. Deceived by evil politicians and manipulated by big corporations. Explores the ancient realm of literature and philosophy, of truth and happiness. Gunnar Kaiser. Join Kaiser on his inspiring journey. Experience a fascinating adventure. Small but noble community of men and women who love books and wine, poetry and good company, philosophy and fun. Now on Kaiser TV.